Heiliger Geist, du wesenhafte Liebe des Vaters und des Sohnes, durchdringe du jetzt unser Tiefen, lass die Einzelnen jeden das in sich wahrnehmen oder im Glauben erfassen, was du uns durch das Wort vermittelst. Lass uns die Wahrheit einfach zu leben beginnen, damit sie in uns wachsen kann und zur großen Erfahrung wird in alle Ewigkeit hinein. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und Radio Horeb, Radio Maria, vielleicht haben Sie jetzt in dieser Mittagszeit schon eine Gelegenheit gehabt, dem Herrn eine Chance zu geben, Sie zu lieben. Und wenn Sie das getan haben, haben Sie vielleicht gemerkt, was ich heute Morgen gemeint habe und was mir halt so wichtig ist, dass man vielleicht gar nichts merkt. Aber wenn man in Treue einfach bei ihm ist und will nur bei ihm sein und lässt sich auch nicht durcheinander bringen mit den eigenen Wünschen, denn die eigenen Wünsche bringen uns dauernd durcheinander. Das heißt, wenn wir selbstlos hingehen, sondern ich will mich nur lieben lassen, auf einmal werde ich unruhig. Auf einmal langt mir das nicht. Weil wieder die eigenen Wünsche kommen. Ich will auch was schmecken. Ich will was hören. Ich will was fühlen. Wenn sie auf einmal sind, die sind einfach da. Und die beunruhigen mich wieder. Und dann lasse ich mich oft von diesen Dingen bestimmen. Und das können auch Versuchungen sein. Statt in der Ruhe zu bleiben, aus dem Wissen, aus dem Glaubenswissen, du bist da. Du bist da. Wie der Pfarrer von Ars den Leuten gesagt hat im Tabernakel, da ist er doch, das ist doch Jesus, was wollt er denn noch? Ja. Und dann kann es sein, ich hoffe, wenn Sie so eine Zeit ausgehalten haben, nicht bloß 5 Minuten, da müssen Sie schon ein bisschen längere Zeit nehmen. Also Gott hat schon ein bisschen mehr Zeit verdient. Stund, 2 Stunden. Nur dann kann was wachsen. Mit Hallo Jesus wächst nichts. Kann sein, Sie gehen raus, es war gar nichts wahrnehmbar, verstehen Sie, gefühlsmäßig. Aber Sie haben einen ganz tiefen Frieden. Dann war was. Das ist Frucht des Geistes. Das ist auf der Ebene des Geistes, das ist nicht mehr auf der Ebene der Gefühle. Das ist das Wachstum. Genau das ist es. Genau das ist es. Ich habe Ihnen heute Morgen schon ein Beispiel gesagt, was ich heute nachgelesen habe. Da ist mir jetzt gerade diese eine Muslimin eingefallen. Da ist da in Kasachstan ein Psychiater, der selber Muslim war, dann über die Eucharistie zum katholischen Glauben gefunden hat. Kam auch eine Muslimin zu ihm, die Sprechstunde. Da sagt, gehen Sie täglich, die war lottrig muslimisch, also die hat nichts gemacht, ist auch nicht in die, in die Moschee gegangen. Er sagt, gehen Sie mal 14 Tage jeden Tag in die Moschee und sagen Sie einfach, Gott, zeig dich mir, lass mich dich erkennen. Nach 14 Tagen kam sie wieder. Dann hat er gesagt, und? Nix, gar nichts. Passen Sie auf, dann gehen Sie die nächsten 14 Tage in die Kathedrale, wo das Allerheiligste ausgesetzt ist, Tag und Nacht, und gehen Sie einfach dahin und seien Sie einfach da und sagen Sie wieder, Herr Gott, lass mich dich erkennen. Nach 14 Tagen, nicht einmal 14 Tagen, kam sie wieder. Da hat gesagt, das ist was total anderes. Da hat mich was angezogen. Ich weiß hundertprozentig, da ist Gott. Ich weiß aber nicht wie und was. Ich habe keine Ahnung. Die hatte also keine Ahnung, geht von Eucharistie, obwohl sie jeden Tag davor guckt ist. Sagt, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß hundertprozentig, da ist Gott und da will ich hin. Stellen Sie, ein wunderbares Beispiel wieder. Er ist da, Leute. Er ist da, er ist es in der Eucharistie, leibhaft. Und er will nur, dass ich bei ihm bin, dass er handeln darf. Und dann werde ich vielleicht nicht wie so jemand, der von kalt ins heiß kommt, sondern der schon in der Wärme ist von Jugend auf, wird nicht gerade die Hitzen spüren, aber er wird Friede haben. Es kommen die Früchte des Geistes, auf alle Fälle. Und Sie werden manchmal merken, wenn sie irgendwie in ihrer Berufsarbeit oder in ihrem Zusammenleben in Schwierigkeiten sind, nicht mehr wissen, wo an, wo aus, statt dass sie weitergrübeln oder irgendwas selber machen wollen, sich die Zeit nehmen, ein paar Minuten zum Herrn zu gehen, vor ihnen hinzusitzen. Einfach nur bei ihm still zu werden, mach du jetzt etwas. Es kann sein, sie kommen raus, sie haben vielleicht sogar währenddessen eine Lösung, ein Wort. Er redet auch, aber nicht so im Sinn von Erscheinung, sondern viel tiefer, viel, das ist viel wichtiger. Wenn Sie, das ist die Tatsache, aber ich muss sie in Anspruch nehmen. Und zwar regelmäßig. Wachstum ist immer regelmäßig. Wissen Sie, ich habe manchmal Pflanzen gehabt, ich habe sie gern gehabt, aber ich habe sie immer vergessen zu füttern. Ich habe bloß gewollt, dass sie blühen. Dann haben sie wieder den Kopf gehängt, haben wieder einen Kiebel Wasser reingekippt. Dann war es wieder zu viel, dann sind sie fast verfault. So wächst nichts. So, es muss ganz treu täglich gehen mit dem Herrn. Und da werden sie nicht überfordert. Und wenn sie dem Herrn sagen, gib mir die Zeit, die ich brauche für dich, der besorgt sie ihnen, garantiert. Aber das haben sie mir noch nicht gesagt. Sie sagen immer bloß, lieber Gott, ich habe keine Zeit. Sagen sie mal, Herr, schaff mir Zeit. Auf einmal müssen sie beim Bus warten, weil es Verspätung ist. Dann haben sie Zeit. Und sie werden staunen, wie lange sie beim Aldi warten müssen. Und dann haben sie Zeit. Der gibt ihnen Zeit. Das ist diese Fünkchen der Zeit, die wird er ihnen besorgen. Brauchen Sie gar keine Angst haben. Und es fällt Ihnen gar nichts. Wir haben heute diesen ersten Gedanken des Paulus im Römerbrief angeschaut. Von Gott Geliebte, so hat er uns angesprochen. Aber dann kommt ein weiteres Wort, das Paulus bringt. Das klingt vielleicht theoretisch, aber es geht darum, diese große, unbegreifliche Wahrheit zuzulassen, sich mit ihr beschäftigen und nicht gleich wieder, wenn ihr nichts davon spürt und so, davonlaufen. Und das ist, diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, sagt Paulus. Was heißt das? Das haben Sie zigmal schon gehört. Was heißt das? Diese Liebe Gottes ist das Wesen Gottes. Und deshalb die Frage, was hat denn mit Jesus Christus eigentlich Neues begonnen? Was hat er denn Neues gebracht, als er zu uns kam in seiner Menschwerdung? Was denn? Und darauf antwortet der heilige Irenäus, ihr sollt wissen, dass er alles Neue gebracht hat, weil er sich selbst gebracht hat. Alles Neue, weil er sich selbst gebracht hat. Also, schon vorher, Gott sandte im Alten Testament die Propheten schon voraus, also vor Christus, die ihn ankündigten, die bereits gleichsam Dinge sprachen, die in Jesus erst erfüllt wurden. Und zwar, diese Propheten sollten die Menschen vorbereiten. Und jetzt ist alles das in Erfüllung gegangen, was sie voraus verkündet haben. Was auf den Bildern gesagt wurde und nicht verstanden wurde. Alles ist jetzt erfüllt. Wissen Sie, dass wir auch einmal dafür dankbar sind, dass wir in der Fülle leben. In der ganzen Fülle, die verheißen ist. Uns fehlt überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Wenn wir das annehmen, was er gebracht hat. Sich selbst. Und so heißt es am Beginn des 5. Kapitels im Römerbrief. Schreibt Paulus, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sind nicht billig erlöst. Das sagt, ja, ich verzeihe Ende der Forschung. Das wäre Gottes nicht würdig. Gott ist gerecht. Gott ist absolut gerecht. Und die Barmherzigkeit baut auf der Gerechtigkeit auf. Die Schuld des Menschen muss gerecht abgearbeitet sein. Das ist Gerechtigkeit. Darauf beruht die Barmherzigkeit. Gerecht gemacht. Wenn Sie, wir lesen das so einfach lässig, ohne dass wir aufs Kreuz schauen. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, in der wir jetzt stehen. Und rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Denken Sie an dieses Bürgerrecht. Wir haben sogar ein Recht darauf, aufgrund dieser stehenden Gnade, aufgrund dieser Rechtfertigung Gottes durch Jesus. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, die wir hier im Leben noch haben. Denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld aber Bewährung. Bewährung Hoffnung. Wenn wir bewährt sind, haben wir eine sichere Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, 1 bis 5. Die Liebe Gottes, das ist diese Rechtfertigung. Die Folge, die Frucht der Rechtfertigung. Das ist die Gnade, in der wir stehen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, als Frucht der Erlösung, der Rechtfertigung durch Christus. Also diese drei Worte, die Paulus schon beim ersten Satz dieses Römerbriefes genannt hat, beim Gruß, haben wir hier wieder im fünften Kapitel, nämlich die Worte Liebe, Friede und Gnade. Und es wird uns noch die Quelle von all dem angegeben, wie gesagt, die Rechtfertigung aus dem Glauben an Jesus Christus. Wenn ich diese Gerechtmachung, dass Jesus für mich eingetreten ist und eine gerechte Sühne gebracht hat, nicht? Wenn ich das im Glauben annehme, bin ich gerechtfertigt. Wissen Sie, wie billig komme ich davon? Und ein anderer hat es bezahlt. Und ich glaube, man kann sich nie genug auch in das Leiden Christi hineinfühlen, denn wir werden es nie erahnen, was er als Gottmensch für uns getan hat. Denn so wenig, wie wir Sünde erahnen können, können wir die Gerechtmachung der Sünde erahnen. Denn das hat mit Gott zu tun, das hat mit unendlich zu tun. Denn die Folge wäre ewige Gottferne, das heißt Nacht, Dunkelheit, Hass, Sinnlosigkeit, alles. Paulus will uns hier mit diesen Worten einen Seelenzustand vermitteln, also uns das Bewusstsein von dem Gnadenstand geben, in dem wir uns befinden. Was ist mir gegeben in der Taufe durch die Erlösung? Was ist in mir, wenn ich mit Christus lebe, in der Gnade bleibe und nicht durch die Sünde, weil ich alles wieder zerstört habe? Was ist das? Was ist der Gnadenstand? Was versteht man unter diesen oft abstrakten Worten? Lebendig. Was ist das Lebendige? Wenn sie jetzt erfolgt, kann man schon sagen, ein Qualitätssprung. Es heißt nicht mehr, dass wir von Gott geliebt sind, haben wir heute Morgen gesagt, sondern dass diese Liebe Gottes geradezu ausgegossen ist in unsere Herzen. Nicht bloß geliebt, sondern diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Herz ist nicht Schmalz. Herz ist nicht Gefühl. Herz ist die innerste Mitte, das Innerste der Person, der Seele. Das ist das Innerste. Das, aus dem ich eine Ewigkeit lebe, da drin. Und dieses Wort spricht von einer neuen Aktualität, von einer neuen, konkreten Wirklichkeit, die es nicht gegeben hat vorher. Es geht darum, schlicht und einfach die neue, ja, aufrüttelnde Offenbarung zur Kenntnis zu nehmen, nämlich, dass die Liebe Gottes ein für alle Mal zu uns gekommen ist. Sie ist jetzt in meinem Herzen, nicht irgendwo über den Wolken, in meinem Herzen. Was heißt das alles? Es ist, wenn Sie merken, Sie einfach, diese Worte, die sind gut, nett. Aber sie helfen uns nicht, diese Wirklichkeit richtig zu erahnen. Denn wir haben keine Vorstellung von dieser Wirklichkeit. Dass Gott, der Gott, verstehen Sie, der den ganzen Himmel und die ganze Erde erfüllt, von dem ich überhaupt keine Vorstellung habe. Ich sage immer, der oben bei den Milliarden Milchstraßen genauso ist wie hier, der alles erhält, der überall, wo er existiert, ist er der Erhalter, ist also überall und er ist überall ganz. Können wir uns so gar nicht vorstellen. Wir sind entweder da oder da und er ist überall ganz. Wer ist das? Wer bin ich? Und er ist ausgegossen, diese Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Das ist nicht mehr vorstellbar. Aber wir ahnen etwas von dem von heute Morgen, was sich die Liebe Gottes da ausgedacht hat. Wie verrückt diese Liebe Gottes ist. Zwischen uns und die Liebe Gottes haben sich in der Vergangenheit zwei Trennungsmauern geschoben. Und die eine, oder beide eigentlich, die eine volle Gemeinschaft mit Gott verhindert haben. Und die eine Mauer ist die Mauer der Natur. Das heißt, Gott ist Geist und wir sind Fleisch, Geschöpfe. Und die zweite Mauer ist die Sünde. Also auch zwischen uns als Geschöpf und Gott ist ein unendlicher Abyssus, Abgrund, Abstand, in den Christus getreten ist, um ihn zu überwinden. Also muss ich einfach mal das bewusst werden. Und die Sünde ist dann das Ganze bewusst, in diesen Abstand hineinzugehen. Und mit der Menschwerdung hat Jesus das Hindernis der Natur und mit seinem Kreuzestod das Hindernis der Sünde beseitigt, indem er herabsteigt und unsere Natur, unsere Geschöpflichkeit in die Gottheit hineinnimmt. Dadurch hat er diesen Abyssus, diesen Abgrund zwischen der Natur und Gott, zwischen Fleisch und Geist überwunden. Wir sind zu Gott geworden. Ihr alle seid Götter, heißt das einmal in einem Wort Gottes, ja, dass man richtig versteht. Und der Kreuzestod, die Erlösungstat, hat dann die Mauer der Sünde wieder zerbrochen. Und damit stand dann der Ausgießung des Heiligen Geistes und seiner Liebe nichts mehr im Wege. Wenn es heißt Ausgießung, das ist immer, darum wird Heiliger Geist immer auch mit Wasser verglichen. Aus der Seitenwunde kam Blut und Wasser. Nicht? Das ist Heiliger Geist gemeint mit auch. Oder wenn Sie denken an, was Jesus gesagt hat, er ruft an diesem Fest, wer Durst hat, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Aus seinem Innern werden die Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und er meinte den Geist, der in sie ausgegossen wird. Geist als Symbol im Symbol des Wassers. Deshalb heißt Geist ist ausgegossen. Ja. Nur damit man die Symbolik auch ein bisschen versteht. Nicht? Aber diese Wirkung des Geistes, und der Geist ist ja nun dieses innerste Wesen von Vater und Sohn, diese Liebe, dieses sich gegenseitig schenken und empfangen, wie wir es menschlich versuchen auszudrücken. Dieser Geist konnte erst uns eigentlich ja erfüllen, in uns ausgegossen werden, wenn diese zwei Trennungsmauern weg sind. Nicht? Und so ist Heiliger Geist die Frucht der Erlösung Jesu Christi. Der Menschwerdung und Erlösung. Nicht? Und Gott ist, wie es einmal Augustinus ausdrückt, Gott ist mir das Leben meiner Seele, das Leben meines Lebens. Er ist mir innerlicher, als ich mir selbst innerlich bin. Dieser Gott ist mir das Leben meiner Seele. Und wenn man sich einmal das ein bisschen überlegt, auch meine Seele, was ist das? Was ist? Wenn Sie mal denken, oder ja, überlegen, meine Gedanken, Was ist das? Sie hören es nicht, Sie sehen es nicht, begreifen, aber Sie sind doch real. Was ist die Seele, die denkt, die aber solange sie im Leib ist, an den Leib gebunden bleibt? Also wenn mein Hirn nicht so funktioniert, dann kann sie das nicht richtig benutzen. Aber es ist doch interessant, wenn die Seele vom Leib getrennt ist, was sie dann alles erkennt. Ich denke an eine Person, mit der ich gesprochen habe, die also 3 oder 4 Tage klinisch tot war. Man wollte sie schon weglegen. Sie hat gesagt, als sie ausgestiegen war aus dem Leib, als so dem Licht entgegnet oder halt vor das Gericht Gottes kam, da habe ich alle Menschen, die Toten und die Lebenden gesehen. Und ich habe das Innerste gesehen. Ich habe alles gewusst, was die denken und tun. Alles. Also als ich zurückkam, dann tatsächlich gesundete, was also ein Wunder für sich war da bei der Person, hat sie gesagt, habe ich immer, wenn ich einem Menschen begegne, ich habe alles gesehen. Und ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich habe meist nur das Dunkle. Furchtbar, wie die Menschen innerlich ausgesehen haben. Dunkel. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe Gott gebeten, bitte nimm mir das bitte wieder weg. Das will ich nicht. Und hat er weggenommen. Sehen Sie, wo mir bewusst geworden ist? Also, da darf ich aber selber ein bisschen denken. Ja? Sehen Sie, wozu unsere Seele fähig ist? Die aber durch unseren Leib, wenn Paulus sagt, das Gefängnis des Leibes, das verstehen wir dann, an den Leib gebunden ist, also auch an die Fähigkeit des Leibes. Wenn der Leib ruiniert ist, kann die Seele das gar nicht bringen, was sie eigentlich hätte, ja, im Denken zum Beispiel. Und wie sie dann, was sie dann erkennt, welche Fähigkeit in uns drin ist. Ja. Also eine simple Überlegung, ist eine ganz private Überlegung, ist kein Dogma und nichts und keine Lehre der Kirche, aber es sind halt Gedanken, die mir halt so kommen bei solchen Erfahrungen von Menschen. Und ich habe das von anderen noch. Und sogar einer hat einmal erzählt, dass er sogar alles, was vergangen war, erkannte und alles, was zukünftig ist, erkannte. Bei Gott ist ja alles Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, verstehen Sie? Also das ist schon einfach hochinteressant. Es sind ja nur so kleine Hinweise für eine Wirklichkeit, die in uns ist. Ja? Sehen Sie, und jetzt diese Seele ist das Gefäß, das ist das Innerste, das Herz, ja. Das Gefäß dieses ausgegossenen Heiligen Geistes. Jetzt haben wir nicht nur diese natürliche Fähigkeit, wie man sie bei solchen Menschen erkennt, die schon in uns ist, sondern wir haben dieses Göttliche in uns. Also das ist einfach nicht vorstellbar. Wir kommen auf bestimmte Erfahrungen von Menschen noch, wo man es ein bisschen erahnt. Aber wissen Sie, was man nicht selber erfahren hat, kann man nicht verstehen. Man kann nur spüren, da gibt es noch was, was ich noch nicht habe. Aber da gibt es noch etwas, was schon in mir ist. Das ist wichtig. Da gibt es etwas, was schon in mir ist. Und deshalb brauchen wir solche Menschen, denen Gott diese Erfahrung schenkt, damit wir das, was wir im Glauben wissen, auch ernst nehmen und danach leben. Das ist sehr wichtig. Nicht? Weil viel Glauben, Glaubensleben beruht nur auf Gefühlen. Und das trägt nicht. Das ist mal da, mal weg. Da kannst sündigen, auf Teufel komm raus und dann hast du plötzlich wieder ein Bußakt, dass man meint, jetzt ist die Bekehrung perfekt. 8 Tage drauf, ich hocke wieder mitten in den Fluter drin. Sehen Sie, Gefühle tragen nicht. Das ist, aber viel Religiosität heute beruht auf den reinen Gefühlen. Sie dürfen sie haben, verstehen Sie? Aber tun Sie sie richtig einordnen. Das Wesentliche ist viel tiefer. Viel tiefer. Und ich muss von dort ausgehen. Das ist wichtig. Aber wir müssen mal beginnen zu ahnen, was in uns ist. Das wäre mir jetzt einfach ein Anliegen. Und deshalb nehmen Sie die Zeit auch, darüber zu reflektieren, nachzudenken, es zuzulassen. Ja? Gott ist mir innerlicher, als ich mir selbst innerlich bin. Also wir haben jetzt, könnte man sagen, das Gefühl des Besitzes. Wir besitzen ihn. Wir besitzen diese Liebe Gottes. Wir sind von ihr in Besitz genommen. Auch wenn ich diesen Besitz noch nicht wirklich durchschauen kann, so darf ich doch wissen, er gehört mir. Und niemand kann mir diesen Gegenstand wieder nehmen. Gegenstand. diese Wirklichkeit Gottes. In Ezechiel 36, 28 heißt es, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das ist etwas, eine Vermählung, das ist eine Hochzeit, verstehen Sie? Oder ich denke immer wieder an das Wort Jesu. Wie mich der Vater geliebt hat, Hutus, also genauso wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Und wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Das ist das, was Paulus meint. Wir haben in uns die Fähigkeit zu lieben, wie Gott liebt. Es ist die Liebe Gottes, die in uns ausgegossen ist, wo wir dann sagen, bei der Taufe habe ich die drei göttlichen Tugenden empfangen, Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber überlegen Sie doch mal ehrlich, was hat das für Sie bis jetzt bedeutet? Zwar durch ein reines Katechismuswissen, oder? Haben Sie diese Liebe in Anspruch genommen und haben Sie sie erfahren, dass Sie die Fähigkeit haben, selbst Ihre Todfeinde zu lieben? Sagen wir es mal umgekehrt, nicht hassen zu müssen. Haben Sie es schon probiert? Denn wenn diese Liebe in Ihnen ist, muss das gelingen. Das hat nichts zu tun mit Ihren Gefühlen, dass Sie denen an die Wand batschen könnten. Verstehen Sie? Oder dass Ihnen alles das ganze Mittagessen raufkommt, wenn Sie den sehen. Das hat damit nichts zu tun. Aber dass ich ihn nicht verurteilen muss, dass ich nicht über ihn reden muss, dass ich ihn nicht hassen muss, nicht verdammen muss, sondern sagen kann, Herr, segne ihn sogar mehr wie mich. Dass ich das sagen kann und dass ich das aus einem wirklich reinen Willen sagen kann. Und ich will das, Herr, ich will das. Und es ist nicht einfach mir aufgezwungen. Verstehen Sie? Auf einmal merken Sie, dass Sie diese Fähigkeit zu lieben, wie Gott liebt, und die Feindesliebe ist der Höhepunkt, dass Sie die in sich tragen. Wenn Sie, und deshalb ist auch die Schuld, die Sünde gegen die Sünde, gegen die Liebe so schlimm. Ich hätte die Fähigkeit, ich tue es bewusst dagegen, obwohl ich es könnte. Das ist es nämlich das Schlimme. Aber uns ist oft gar nicht bewusst, was das heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und darum, wissen Sie, solche Wahrheiten, die darf man nicht überlesen, die muss ich so lang wiederholen, das, so ein Wort wiederholen, wie ein Gebet, bis es mich im Innern packt. Denn das Wort hat die Kraft in sich, es sich mir zu offenbaren. Es ist Geist und Leben, es ist Kraft und Leben. Aber ich muss es essen, wie Johannes und Ezechiel, die das Wort Gottes essen mussten. Das ist ein Beispiel, ein Vorbild. Also nun ist das, was Ezechiel gesagt hat, ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein. Nun ist das Wirklichkeit geworden. Gott ist auf neue Weise unser Gott geworden. Auf eine ganz neue Weise. Nicht mehr aus der Ferne. Nicht mehr nur im Symbol und Bild, sondern jetzt in einer unwahrscheinlichen Wirklichkeit. Aus Gnade besitzen wir Gott. Besitzen. Und das ist der höchste Reichtum der Kreatur, ihr höchster Ehrentitel. Stellen Sie, wenn man dann denkt, um was mein Leben alles kreist, um was für ein Haferkäse. Hey, das Ding, jeder Muckestich, da guckt mich einer dumm an, schwätzt mir einer dumm an, bin beleidigt wie ein Leberwurst, hängt da rum. Heimat, deine Stelle. Und in mir sind solche Reichtümer, verstehen Sie, Doktor? Das kann man also bei sich selber manchmal nicht mehr verstehen. Ja, aber weil wir die Wirklichkeit nicht verstehen und auch gar nicht drüber reflektieren. Ja? Wir lassen uns viel mehr vom Denken der Welt bestimmen und nicht von der großen Wirklichkeit in uns. Auf diesen Besitz brauchen wir nie zu verzichten in alle Ewigkeit. Nun, um den Unterschied vor dem Kommen Christi und nach dem Kommen Christi beurteilen zu können, müsste man beide Zeiten erlebt haben. Ich habe es ja heute Morgen schon gesagt. Wissen Sie, manchmal müsste man uns alles wegnehmen, die ganze Erlösung, damit wir mal merken, wie die andere Seite riecht, was dann noch da ist in mir, was ich dann noch für einen Sinn in meinem Leben habe. Ja. Man kann es ja ein bisschen sehen bei Menschen, von denen man weiß, dass sie sagen, für mich gibt es keinen Gott und ich lebe mein Leben nicht und so, wie die leben und worin ihr Glück besteht und was sie alles brauchen, um ein bisschen glücklich zu sein. Ja, das kann man ja schon auch ein bisschen auch sehen heutzutage, das ist kein Problem. Ja. Aber um es ganz klar zu sagen, zu haben, müsste man beides erlebt haben. Und da gibt es einen, der hat beides erlebt. Das ist der Paulus. Ja. Der Paulus ist derjenige, der in beiden Bereichen vor der Ankunft Christi und nach der Ankunft Christi gelebt hat. Und er sagt uns, dass alle Herrlichkeit der Vergangenheit nichts ist im Vergleich zur größeren Herrlichkeit des neuen Bundes. 2 Korinther 3,10. Das, was im Alten Testament eigentlich schon Herrlichkeit war, wie dieser Gott mit diesem Volk schon umgegangen ist, ist nichts, überhaupt nichts, im Vergleich zur größeren Herrlichkeit des neuen Bundes. Und Paulus spricht ja von einem Menschen, der bis in den siebten Himmel erhoben wurde. Das heißt, es ist ein Ausdruck für eine ganz tiefe, das, was wir Mystik eigentlich nennen, Erfahrung mit Gott, ganz persönlich. Er hat beides erlebt und er kann uns die Wahrheit sagen. Es ist nichts. So herrlich der alte Bund war, aber ist nichts im Vergleich zu dem, was im neuen Bund uns gegeben ist. Und da Gott uns für allemal von seiner Liebe überzeugen wollte, hat er es getan im Bilde des Lebens Jesu. Wissen Sie, das Kreuz stellt eigentlich den Höhepunkt dar, um uns dann durch den Heiligen Geist das zu schenken, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Ein Kreuz bedacht, mit unseren Händen berührt, wie es Johannes schreibt, nicht haben. Jesus ist die Menschwerdung der Liebe Gottes. Und wissen Sie, sein ganzes Leben, wenn Sie das sehen oder betrachten, er, der alles vermochte, lässt sich so erniedrigen, wehrt sich nicht. Und zwar in einer so grausamen Weise, wie es das Turiner Grabtuch bezeugt, da man sich kein Bild vormacht, da wäre jeder normale Mensch gestorben. Ja, viele sind ja schon bei der Geißelung gestorben. Denn die römische Geißelung war so etwas Abschreckendes, wie sie auch römische Geschichtsschreiber beschrieben haben. Nicht? Sehen Sie, wo die Liebe Gottes, der alles für mich riskiert, wer ist dieser Gott, wie ich gerade vorher gesagt habe, der alles erfüllt, überall gegenwärtig, ist ganz unvorstellbar. Er wird Mensch. Aber wir sehen ja nur den Menschen, die Gottheit sehen wir ja gar nicht. Das Unbegreifliche hinter Christus ist uns vollkommen verborgen, muss man ehrlich sein. Und er lässt sich bis in die letzten Tiefen der Verachtung hineindrängen von den Menschen, die er erlöst. Es ist verständlich, dass andere Religionen das nicht glauben können. Dass ein Gott so weit runtergeht. Sind Sie? Ist verständlich. Kein Mensch hätte sich sowas vorstellen können. Jesus ist die Menschwerdung der Liebe Gottes. Ein alter Schriftsteller, der sagt, die Liebe des Vaters ist Fleisch geworden in Christus. Also in Christus kann man das greifen, nicht? Also man kann wirklich sagen, er hat alle Register gezogen, um uns diese große Wirklichkeit in uns zu ermöglichen. Und zwar nicht nur am Kreuz, sondern wenn Sie diese Erniedrigung Gottes auch in der Eucharistie einmal bedenken. Wissen Sie, in eine tote Sache sich verwandeln lassen. Jeder kann damit machen, was er will. Im Satanskult überall, das ist ja überall verbreitet, ja. Da holen sie diese konsekrierten Hosten, Christus, dem Eucharistie, und schänden ihn zur Ehre Satans. Und er lässt das alles zu. Er zieht sich nicht zurück. Wie dieser Gott sich bis heute erniedrigen lässt, in diesem Geheimnis. Und was bedeutet mir dieses Geheimnis? Die wissen es, dass es Christus ist. Die wissen es. Die Satanisten wissen es. Aber wir wissen es nicht. Ist doch verrückt, oder? Die holen ihn bewusst, um ihn zu schänden zur Ehre Satans. Ganz bewusst. Und wir zweifeln. Das ist doch verrückt. Was ist das für ein Gott, der sich bis heute so erniedrigen lässt? Und keiner weint. Also, wissen Sie, wer die Eucharistie ein bisschen geahnt hat, der kann nicht mehr zweifeln an dieser Liebe Gottes. Das ist absoluter Höhepunkt. Und er erneuert seinen Kreuzestod jedes Mal, wenn ich will. Wenn wir wollen, wenn wir sagen, jetzt feiern wir Eucharistie, dann hat er zu handeln. Er gehorcht uns. Er tut alles, was wir sagen. Er liefert sich neu aus. Alles, die ganze Grundhaltung des Todes Christi wird gegenwärtig. Wenn ich will. Wenn wir als Gemeinde, als Christen wollen. Verstehen Sie? Einmal beginnen zu erahnen, was heißt denn das? Jesus ist die Menschwerdung der Liebe Gottes. Aber Sie merken, auch daran kann man sich wieder gewöhnen, wenn man das sich nicht jedes Mal in jeder Begegnung mit dem eucharistischen Herrn bewusst macht. Und vielleicht brauchen Sie in Ihrem Gebetszeit mehr Zeit zur Sammlung und sich dessen bewusst machen, wer bist du? Und vielleicht kommen Sie gar nicht mehr zu Ihrem Beten, aber es war ein gutes Gebet. Wenn das wieder lebendig wurde, wer er ist, was das ist, was für eine Liebe hier mir entgegenschlägt. Um meinetwillen nimmt er alles andere in Kauf, was ihm an Entwürdigung und Erniedrigung tagtäglich in dieser Welt zigmal zugemutet wird. Die Liebe des Vaters ist Fleisch geworden in Christus. Und nun die Frage, was ist diese Liebe, die uns in der Taufe eingegossen wurde? Ist sie ein Gefühl, das Gott für uns empfindet? Oder ist es ein Wohlwollen uns gegenüber? Ist es eine Zuneigung? Wissen Sie, es ist viel mehr. Es ist etwas Reales. Etwas Wirkliches, nicht ein Gefühl, das kommt und geht, das ist keine sondern eine reale Wirklichkeit, die ist. Sie ist buchstäblich die Liebe von Gott. Das heißt, die Liebe, die in Gott ist, das Feuer, das im Inneren der Dreifaltigkeit brennt und an dem wir teilhaben, in der Form der Einwohnung Gottes in uns, wie es in Johannes 14, 23 heißt, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Überlegen Sie mal. Johannes 14, 23. Wir erhalten also Anteil an der göttlichen Natur nach 2 Petrus 1, 4. An der göttlichen Natur. Das heißt Anteil an der göttlichen Liebe. Das ist die Natur. Gott ist Liebe. Und Liebe, wie gesagt, ist seine Natur. Daran bekommen wir Anteil. Sein Wesen ist ausgegossen in unsere Herzen. Aber nicht als etwas, sondern als Person. Als Personen. Also wir werden auf geheimnisvolle Weise gewissermaßen in den Sog des dreifaltigen Lebens hineingezogen. Eine Wirklichkeit. Nicht, was ich fühle oder nicht fühle, eine Wirklichkeit. Wir sind hineingenommen in das fortwährende gegenseitige Geben und Nehmen von Vater und Sohn, aus deren jubelnder Umarmung, wie es einmal Mystiker ausdrückt, der Heilige Geist hervorgeht. Das ist in uns. Dieses Dreifaltigkeitsereignis ereignet sich in mir. Und dieser Heilige Geist trägt dann den Funken dieses Feuers der Liebe zu uns. Ich möchte mal eine Person zitieren, die durch die Gnade genau das erfahren hat, wie sie das beschreibt. Ich habe auch eine Person kennengelernt, obwohl ich nicht wusste, wer das ist, erst nach ihrem Tod, die dieselbe Erfahrung gemacht hat. Und zwar, sie schreibt, eines Nachts fühlte ich die große Zärtlichkeit des Vaters, der mich mit seiner süßen und sanften Liebkosung einhüllte. Sie merken schon an den Worten, wie die gesucht sind, aus dem, aus gleichsam aus der Liebessprache. Aber es sind Worte, wo die Leute sagen, auch Palotti hat es ausgedrückt, ich weiß, dass ich mich übertrieben ausdrücke, aber es ist überhaupt nicht so, wie ich sage, es ist doch ganz anders. Ja? Ja. Eines Nachts fühlte ich die große Zärtlichkeit des Vaters, der mich mit seiner süßen und sanften Liebkosung einhüllte. Ganz außer mir warf ich mich auf die Knie, verkroch mich im Dunkeln, mein Herz schlug heftig und ich überließ mich ganz seinem Willen. Und der Geist führte mich in das Geheimnis der dreifaltigen Liebe ein. Der ekstatische Ausdruck des Gebens und Empfangens vom Vater und Sohn vollzog sich auch durch mich hindurch. Das sind also die Erfahrungen von Mystikern. Ein Mystiker ist, der dann über im Wachstum des Gebetes, über das innere Gebet, dann ins Gebet der Ruhe, bis in die Vereinigung mit dem dreifaltigen Gott hineingeführt wird. Das ist dann das sogenannte übernatürliche Gebet. Nicht? Das also einfach normales Wachstum ist eigentlich, wenn jemand konsequent lebt. Ja. Und dann wird das göttliche Geheimnis erfahrbar. Von Christus, mit dem ich vereint war, zum Vater und vom Vater zum Sohn. So vollzog sich dieses Empfangen und Geben von Vater und Sohn, also der Liebesaustausch in diesem Sinne. Liebe ist das Sich-Geben total. Und sie erlebt das in sich. Und zwar, manche Mystiker haben es so ausgedrückt, ihre menschliche Liebe, ihre Liebe zu Gott verschmilzt sich mit der Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater. Und Gott, sagen wir so, der Vater liebt den Sohn durch mich und in mir. Und der Sohn liebt den Vater durch mich und in mir. Ich bin einfach in dieser Liebe mehr drin. Es ist nicht mehr meine Liebe. Meine Liebe ist die göttliche Liebe. Ja, so erleben sie es. Ja. Doch wie das Unaussprechliche zum Ausdruck bringen, sagt diese Person, das Unaussprechliche zum Ausdruck bringen. Ich sah nichts, doch es war viel mehr als ein Sehen. Und meine Worte sind nicht in der Lage, diesen jubelnden Austausch wiederzugeben. Dieses gegenseitige Antworten von Vater und Sohn, dieses aufeinander Zustreben, dieses Empfangen und Geben, ich kann es nicht ausdrücken. Und aus jenem Austausch strömt ein intensives Leben vom einen zum anderen. Ein intensives Leben, das Göttliche. Und ich schlug die Bibel auf und las in Weisheit 12,1, denn in allem ist ein unvergänglicher Geist. O heilige und lebendige Dreifaltigkeit, 2 oder 3 Tage lang war ich wie außer mir. Und noch heute lebt diese Erfahrung als ein starker und bleibender Eindruck in mir. Soweit diese Person. Und das Wort des heiligen Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, lässt sich nur im Licht des Wortes Jesu ganz verstehen. Wo Jesus in Johannes 17,26 sagt, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Das ist es. Wir lesen die Dinge einfach so drüber. Ja. In ihnen sei. Das ist das Wesen Gottes. Ist nicht irgendeine Sache. Und die Liebe, die in uns ausgegossen wurde, ist dieselbe, mit der der Vater von Ewigkeit her den Sohn liebt. Und keine andere. Keine andere. Es ist ein Überströmen der göttlichen Liebe von der heiligsten Dreifaltigkeit auf uns. Und das ist eine Realität. Das, was diese Mystiker sagen und erfahren dürfen, weil sie es aushalten. Wir würden sie gar nicht aushalten. Sie denken, da muss eine Reinigung vorausgehen von unseren Abgründen, von weiß ich was, was alles noch in uns ist, das wissen sie ja selber, wenn sie in den Spiegel gucken. Ja, also im Geistigen meine ich. Ja, wir würden es nicht aushalten. Nicht? Und diese Mystiker halten auch manchmal manches nicht mehr aus. Ja? Sodass sie Gott bitten, aufzuhören. Sonst müssten sie sterben. Ja. Es ist ein Überströmen der göttlichen Liebe von der heiligsten Dreifaltigkeit auf uns. Und Johannes vom Kreuz schreibt, Gott teilt der Seele die gleiche Liebe mit wie dem Sohn. nur nicht von Natur aus wie dem Sohn, also von göttlicher Natur her, sondern durch die Vereinigung und Verwandlung Kraft der Liebe. Und die Vereinigung geschieht auf der Ebene der Mystik. Also das Gebetsleben fängt mit dem mündigen Gebet an, Betrachtung, dann kommt das affektive, das innere Gebet und dann geht es über in das übernatürliche Gebet der Ruhe, das Gebet der mystischen Verlobung, dann kommt noch einmal eine massive Reinigung und dann Gebet der mystischen Vereinigung. Und dann geschieht ein dauerndes Wachstum, dass diese Menschen sagen, was ich heute erlebt habe im dreifaltigen Gott, kann sich nicht mehr steigern, sonst stirbe ich. Aber am anderen Tag geht es wieder weiter. Das heißt, die Natur muss immer mehr, auch die menschliche Seele, ja, muss immer mehr drin wachsen, um es auszuhalten, eine Ewigkeit. Das ist etwas Unbegreifliches. Ja. Und das sind so viele Menschen, die das erfahren haben und heute erfahren. Ja. Diese Menschen kennt man oft nicht. Das haben sie im Johannes Paul II. Auch nicht angesehen. Ja. Von außen. Sehen Sie, oft wird es erst bekannt nach dem Tod. Außer wenn Gott etwas Außergewöhnliches tut. Ja. Das ist, und jetzt müssen Sie denken, diese ganze Wirklichkeit ist in Ihnen. Nur halte ich das noch nicht so aus. Und das ist jetzt der Bereich der Reinigung. Das heißt, dass ich tagtäglich den Weg gehe, mich reinigen lasse. Also, Sie haben ja gestern Abend zum Herrn noch gesagt, mach mich heilig. Gell? Oder vergessen? Aber bitte wehren Sie sich dann nicht gegen seine Werkzeuge. Schauen Sie, überall, wo Sie sich wehren, behindern Sie das Wachstum dieser Wirklichkeit. Denn Sie wehren sich aus Egoismus. Ja, ich will das nicht annehmen. Will den komischen Menschen nicht, Typ nicht annehmen. Das soll so sein, wie ich will. Sie nehmen eine bestimmte Situation nicht an. Verstehen Sie? Es sind dauernd Dinge, wo der Herr mich reinigt von Egoismen, die dauernd das behindern, diese selbstlose Liebe. Ja. Denn in diesen Egoismen ist kein Boden für selbstlose Liebe. Verstehen Sie? Also danken Sie jetzt schon im Voraus für alle Werkzeuge, die ihr die nächste Zeit benutzt, wo sie so richtig bügelt und striegelt, und freuen Sie sich drauf. Ja, Sie müssen sich drauf freuen, drauf eingehen, sagen, Herr, nicht. Aber bitte sagen Sie nicht, lieber Gott, schick mir ein Kreuz oder sonst was, das machen Sie mal, aber nicht, das sage ich Ihnen. Das ist das größte Dummheit, die man machen kann. Das ist eine Einbildung, als ob ich das aushalten würde. Verstehen Sie? Und da kommt die andere Seite und dann sind Sie da, dabbet. Ja? Sondern das, was ist, ganz alltäglich, die kleinsten Dinge, bejahen. Gehen Sie mal ja diesen Weg. Ja? Und dann kann Großes geschehen. Dann können Sie alle Mystiker werden. Das heißt, ich darf diese Erfahrung immer tiefer machen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Diese Wirklichkeit des dreifaltigen Gottes ereignet sich in mir, wenn ich im Stand der Gnade bin. Ja. Und das ist jetzt eigentlich, Johannes vom Kreuz hat gesagt, Gott teilt der Seele die gleiche Liebe mit wie dem Sohn, nur nicht von Natur aus, wie dem Sohn, göttliche Natur, sondern durch die Vereinigung und Verwandlung Kraft der Liebe auf der Ebene eben des übernatürlichen Gebetes. Und die Seele hat an Gott selber teil und vollbringt zusammen mit ihm das Werk der Dreifaltigkeit. Und das ist jetzt schon eigentlich die tiefste Quelle unserer Glückseligkeit und wird es eines Tages im ewigen Leben erst recht sein. Nicht? Wo man es ganz stark erlebt, ist oft bei sehr leidenden Menschen. Ich denke einfach an die selige oder heilige Anna Schäfer da von Mindelstetten. Wenn man denkt, die hat eine ganz einfache Frau, die so furchtbare, also sie verbrüht hat und so Schmerzen gehabt, dass sie geschrien hat, das ganze Dorf gehört hat. Nicht? Und immer mehr, und niemand konnte ihr diese Schmerzen mehr wegnehmen. Und immer mehr in die Bejahung kam. Und dann eine Mystikerin geworden ist in diesen Schmerzen. Beraterin von allen möglichen Leuten, die dann zu ihr gekommen sind und Rat gefragt haben, einfache Magd. Stellen Sie, da in so etwas Extremem, wie so ein Schmerz, der muss wahnsinnig gewesen sein, kein Mensch konnte helfen damals. Und dann zu einer Liebe zu Gott brennen zu werden, das kann man nicht machen. Das ist diese Liebe. Bei solchen Menschen wird das handgreiflich, dass das wahr ist. Ja, dass das wirklich wahr ist. Und deshalb brauchen auch Sie von nichts Angst haben. Von nichts, was auf Sie zukommt. Wenn Sie das Ja sagen, werden Sie die Kraft dieses göttlichen Liebe in sich erfahren. Aber Gott braucht Ihr Ja. Wenn Sie das Ja nicht sagen und bloß rumbetteln, lieber Gott, mach mich wieder fit. Aber nicht sagen, Herr, ich sage Ja zu dem, was du vorhast. Und dann kann ich immer noch bitten. Verstehen Sie? Aber zuerst kriegst du das Ja. Ich will, dass das geschieht, was du willst. Nicht, was ich will. Das ist das Alter Portale. Das ist eine Tauferneuerung, ganz Hingabe. Ganz normales Christentum. Merken Sie es. Wenn Sie einem Kind gibt es größere Sicherheit, wenn Vater und Mutter einander aufrichtig lieben. Das zählt für das Kind mehr als die Tatsache, dass es selbst von den Eltern geliebt wird. Denn wenn es von den Eltern geliebt wird, aber die Eltern einander nicht mehr lieben, ist das Kind zutiefst unglücklich und unsicher. Es ist unsicher, ob es wirklich geliebt wird. Das Kind will an jener Liebe teilhaben, mit der Vater und Mutter einander lieben. Das ist die Tatsache. Und wo die nicht mehr sich lieben, fühlt sich auch ein Kind nicht mehr geliebt, auch wenn es alles kriegt. Es will teilhaben an der Liebe von Vater und Mutter. Und das ist genau das, auf dieser hohen Stufe des göttlichen Lebens, der göttlichen Liebe. Und so werden Sie merken, das menschliche Leben ist immer ein Bild, ein Abbild für das unbegreifliche Leben Gottes. Und so lieben die innergöttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sich gegenseitig mit unendlicher Liebe und lassen uns an dieser Liebe teilhaben. Das heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und der Psalmist schreibt in Psalm 36, 9, Gott labt die Seinen am Reichtum seines Hauses, er tränkt sie mit dem Strom seiner Wonnen. Im Glauben besitzen wir also bereits das, was wir eines Tages im ewigen Leben in der Gottesschau, in der ganzen Fülle besitzen werden, wachsend, nämlich diese Liebe Gottes. Im Alten Testament, da hielt Gott die Propheten dazu an, die Hoffnung auf diese Dinge hochzuhalten, die Hoffnung. Heute hat er in der Kirche die Heiligen dazu ausersehen, die Erinnerung daran wachzuhalten. Die Heiligen, also Menschen, die schon in diesem Leben von Gott sich reinigen lassen, damit diese Liebe durchbricht, also erfahrbar wird. Und gerade die Mystiker haben den Auftrag, uns von der Liebe Gottes zu berichten, wie sie sie erfahren, was ich Ihnen vorher auch vorgelesen habe, und uns ein wenig Einblick in diese Wirklichkeit zu gewähren, die ja unseren Augen verborgen ist. Seine Wirklichkeit, kein Gefühl, ich muss es immer wieder betonen. Und die Mystiker sind die zuverlässigsten Führer, weil sie uns helfen können, einen Blick hinter die Wirklichkeit, ja über sie hinaus zu werfen. Zum Beispiel schreibt die heilige Katharina von Siena, wieso schufst du, ewiger Vater, dein Geschöpf da? Darüber kann ich mich nicht genug wundern. Du weist mich darauf hin und es leuchtet mir wirklich ein. In deinem Licht hast du dich vom Feuer deiner Liebe gezwungen gesehen, uns ungeachtet der Sünden, die wir ja gegen dich begehen sollten, ins Dasein zu rufen. Es gibt sonst keinen anderen Grund, aus dem du das getan hättest, ewiger Vater. O unsagbare Liebe, obwohl du in deinem Licht alle Untaten voraussahst, die dein Geschöpf gegen deine grenzenlose Güte begehen sollte, hast du dein Gesicht so verstellt, als sähst du das nicht. Im Gegenteil, du hast dein Auge auf der Schönheit deines Geschöpfes ruhen lassen und hast dich wie verrückt und trunken von Liebe in dein Geschöpf verliebt. Aus Liebe hast du es aus dir hervorgezogen und ihm das Sein nach deinem Bild und Gleichnis geschenkt. O ewige Wahrheit, hast mir deine Wahrheit klar gemacht, nämlich dass die Liebe dich gezwungen hat, dein Geschöpf zu erschaffen. das ist Katharina von Siena. Und so können wir also sagen, ich existiere, also werde ich geliebt. Sonst würde ich nicht existieren. Gabriel Marcel, der drückt es einmal so aus, sein bedeutet geliebt sein. Also unsere Existenz ist, wie wir sie bei Katharina von Siena geschaut haben, also unsere Existenz, die ruft eigentlich Staunen und Jubel in uns hervor. Dagegen der atheistische Existenzialismus bringt nur Ekel hervor. Einer Mystikerin aus der Zeit von der heiligen Katharina von Siena verdanken wir die Offenbarung, dass Gott Freude daran hat, uns zu lieben. Sie schreibt, so sah ich, dass Gott Genugtuung darüber empfindet, unser Vater, unsere Mutter zu sein. Und es ihm Freude bereitet, dass er unser wahrer Bräutigam und die Seele seine geliebte Braut ist. Und auch Christus freut sich, unser Bruder und unser Erlöser zu sein. Das Wort Mutter, dieses schöne Wort voller Liebe, ist in sich so süß und edel, dass es eigentlich von niemand sonst außer von ihm, Gott, und zu ihm gesagt werden kann, der die wahre Mutter des Lebens und die Mutter von allem ist. Zur seligen Angela von Foligno sagt der Herr folgende Worte: Ich habe dich nicht zum Scherz geliebt, ich habe dich nicht nur aus der Ferne geliebt. Du bist ich und ich bin du. Du bist so geschaffen, wie es mir entspricht. Du nimmst einen hohen Platz ein in meiner Majestät. Manchmal gestanden diese Mystikerin, es schiene ihr, als würde sie inmitten der Dreifaltigkeit ruhen. Also das ist diese Erfahrung, die uns, glaube ich, schon ein bisschen ermutigt, diese Wirklichkeit in uns zu pflegen, anzuschauen, sich immer bewusst zu sein und sie in Anspruch zu nehmen.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, dies war der zweite Exerzitienvortrag von Pater Hans Buob im Rahmen der Radioexerzitien von Gott geliebt, Gott lieben lernen. Sie können natürlich diese Exerzitien als CD bestellen, auch über Podcast herunterladen, bei uns über den CD-Dienst Telefonnummer 08328 921 120 bestellen oder über den herkömmlichen Weg des Internets oder auch natürlich über den Hörerservice Informationen über das Exerzitienhaus St. Ulrich erfahren. Hochaltingen liegt etwas im Nebel, sehen wir. Wir senden Grüße mit sonnigen Herzen, denn Pater Hans hat uns sehr bereichert. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Wie schaut es da mit uns aus? Im Namen des Radio Horeb-Teams Adelheid Niklasser und Clemens Friedrich sage ich, Peter Kiesel, Ihnen alles Gute. Für Gott